Am Dienstag war der Otto Schilly in Zürich, eingeladen vom Europa-Institut. Und er hat ein Referat gehalten über die Würde des Menschen als zentraler Orientierungspunkt des demokratischen Rechtsstaates. Ich bin natürlich sehr gespannt und bin darum auch angegangen. Der Otto Schilly ist 92 und ihr müsst unbedingt mal auf die Seite vom Europa-Institut, du sollst unten im Podcast verlinken, dort gibt es eine Aufnahme vom Referat von Otto Schilly. Und ihr seht allein von seiner Erscheinungsform, man würde ihm nie und nimmer 92 Jahre geben. Inhaltlich hat er dann ein hochkomplexes Referat gehalten. Der Otto Schilly hat vereinfacht gesagt, dass es zu einfach wäre, den Menschen nur auf sein Gehirn zu reduzieren. Da müsse es etwas mehr geben. Er hat auch die Idee abgelehnt, dass unser Wille unfrei sein soll, dass unsere Handlungen von Anfang an festgelegt seien. Wären diese Theorien wahr, dann könnten wichtige Werte wie die Würde des Menschen oder unsere Verantwortung für die Taten würden verloren gehen. Sein Vortrag war gespickt mit neurowissenschaftlichen Lehrmeinungen, vielleicht als Vorurteil an Politiker gegenüber. Auch der Komplexität der Materie hat sich bei mir ein bisschen die Frage aufgedrängt. Hat er das selber quasi sich angeeignet? Hat er sich derart reingeknüllt in die doch sehr komplexe Materie? Oder, was ich jetzt einfach mal unterstelle, dass er als ehemaliger Bundesinnenminister immer noch über ein Sekretariat verfügt? Und die Frage hat sich dann schnell geklärt, weil im Anschluss an sein Referat hat es Fragen gegeben aus dem Publikum. Und gerade der neben mir gesessen ist, das war ein Professor für Mathematik gewesen, und der hat recht mit dem Unbestimmten, dass der Mensch nicht sich allein auf sein Gehirn lässt reduzieren, relativ energisch eine Frage gestellt. Ich habe, um ehrlich zu sein, die Frage gar nicht verstanden, inhaltlich. Der Otto Schilly hat sie dann auch nicht verstanden, aber wegen seinem Gehörgerät. Dann war es so kurz der Moment, wo ich so denke, dann die Spannung steigt. Wie schlägt er sich? Und seine Antworten, sein Einlauf auf die Frage, haben dann aber sehr schnell deutlich gemacht, dass er das Referat sicher selber geschrieben hat, denn er hat sehr souverän über die Materie verfügt. Und im Rahmen von seinen Antworten hat sich dann auch ergeben, dass scheinbar sein Bruder ist Neurowissenschaftler. Und die Brüder Schilly sind scheinbar im regen Austausch über die Themen. Es ist ja dann schon faszinierend, wenn ein 92-Jähriger derart am Puls von der Zeit ist und sich derart mag reinknüllen. Also wir kennen ja alle auch Leute, die in der Mitte des Lebens stehen, die nie die Neugier, Offenheit und das Interesse für zukünftige Themen mitbringen. Also als Person ist Otto Schilly sehr faszinierend. Und eben, man mag kaum glauben, dass er 92 sein soll. Nur schon wegen der Erscheinung, aber auch wegen der ganzen Geisteshaltung. Wobei, bei näherem Überlegen haben wir natürlich nachgedacht und denkt, eigentlich ist ja die Persönlichkeit dir mitgegeben. Und er ist wahrscheinlich mit 20, 30, 40 genauso zukunftsgerichtet, neugierig, interessiert gewesen, wie er es jetzt auch im höheren Alter ist. Auch seine Gedächtnisleistung ist phänomenal. Weil im Rahmen von der Frage aus dem Publikum hat er dann Antworten gegeben und dann hat er, sagen wir, den Bezug genommen, beispielsweise zum Ernst Wolfgang Böckenförde. Das ist ein deutscher Rechtswissenschaftler und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Und hat dann quasi seine Aussage wortwörtlich zitiert. Er hat ihm auch gesagt, und dann hat ein Zitat gekommen, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Wieso weiss ich das so genau? Nicht, weil ich das Video auf Seite vom Europa-Institut nachgeschaut habe, sondern ich habe, wo er das gesagt hat, mir das schnell tippt und habe dann ChatGPT gefragt, wie hat das genaue Diktum vom Böckenförde gelautet? Und dann ist wirklich, hat mir ChatGPT-Text gegeben, wo man vorher der Otto Schilly gerade gesagt hat. Das Böckenförde-Diktum ist übrigens im Zusammenhang gefallen, dass der Staat hat zwar Gesetze erlassen, wo bestimmte Handlungen verbietet oder erzwingt, aber man kann natürlich nicht garantieren oder der Staat kann nicht garantieren, dass sich dann die Bürger auch wirklich solidarisch verhalten und aus einem moralischen Verantwortungsgefühl handeln. Das hat er ausgeführt im Zusammenhang mit der Frage zur heutigen Migrationspolitik. Aber das ist ja ein Strafrechtspodcast, also interessiert uns, was er zum Strafrecht gesagt hat. Begrüßung vom Otto Schilly hat der Professor Andreas Kellerhals gehalten. Und er ist in diesem Zusammenhang natürlich auch auf den RAF-Prozess zu sprechen gekommen. Das ist letztlich der Bogen zu den vorhergehenden Podcasts, die mich ja irgendwie in die Gefilde verschlagen haben. Andreas Kellerhals hat dann auch gerade die erste Frage im Anschluss als Referat gehalten. Und wenn man über die Würde des Menschen nachdenkt, ist man natürlich relativ schnell beim Strafrecht und dem Umgang mit den beschuldigten Personen. Es ist dann unweigerlich die Frage gekommen, ob der Otto Schily nicht Probleme gehabt hat, bei diesem RAF-Prozess jemanden von den Beschuldigten zu vertreten. Otto Schily hat das natürlich dann klar verneint. Und ich kann da wörtlich zitieren: Ein Angeklagter ist in der schwierigsten Situation seines Lebens. Und natürlich in der schwierigsten Situation von deinem Leben brauchst du selbstredend Unterstützung. Im Publikum war auch der Jürg Lurimbühl, Strafverteidiger von Zürich, gleichzeitig Atemtherapeut, wie ich neuerdings weiss, was ich eine recht super Mischung finde. Tief durchatmen ist auf jeden Fall als Strafverteidiger sehr wichtig. Und er hat dann eine Frage aufgeworfen, die ich im Rahmen von meinem Podcast letztes Mal mir auch überlegt habe. Welchen Einfluss hat die RAF-Prozess auf die Entscheidung von Otto Schily, nicht weiter als Verteidiger tätig zu sein? Otto Schily hat dann erwähnt, dass man so ein Verfahren wie das RAF-Verfahren nur einmal im Leben machen kann. Er will das nicht näher ausführen, aber der öffentliche Druck sei schon dramatisch gewesen. Und wenn ein ehemaliger Bundesinnenminister, der auch als Bundesinnenminister sicher kein zartes Pflänzchen war, und wir kennen ja die doch für unseren Begriff rohe Umgangsformen in Deutschland, also wenn das ein ehemaliger Bundesinnenminister betont, wie dramatisch das als RAF-Verteidiger war, dann kann man davon ausgehen, dass das doch deutlich das überstiegen hat, was er als Politiker erleben musste. Also er hat das nur einmal im Leben wollen erleben und können machen. Und eben, das zeigt, wie zugespitzt die Atmosphäre dazu mal war, wie aufgeheizt und wie sehr eben auch an einem Gericht gerade in so einem Extremfall die Aufgabe zukommt, die Verteidigung als Institution von einem Rechtsstaat zu schützen, wenn es nötig ist. Er hat dann die eigentliche Frage nicht beantwortet, sondern hat dann ausgeführt, sondern hat sie dahingehend ausgeleitet, dass man ihn frage, wie es nach dem RAF-Prozess in seinem Leben weitergegangen sei. Und er sagt, ja, die Erfahrung als Strafverteidiger hätte ihm auch als Politiker sehr geholfen. Vor allem, weil er dann dort auf der anderen Seite gestanden sei. Gerade als Bundesinnenminister sei er auch mit Terrorismus konfrontiert gewesen. Und wegen seiner Erfahrung als Strafverteidiger in diesem Stammheimprozess hätte er die Dinge richtig einordnen können. Er sei immer ein begeisterter Anwalt gewesen, bis heute, und es sei mit Abstand der schönste Beruf. Wir lernen dort alle Bereiche der menschlichen Charaktere kennen, von ganz oben bis ganz unten. Jetzt eben, grosse Auslegungsfrage. Wir als Juristen sind ja da geschult. Was hat er uns damit genau mitgegeben? Also ich habe es so verstanden, dass das Stammheimverfahren sehr emotional und sehr psychisch belastend war, was sicher dazu beigetragen hat, dass er sich beruflich neu orientiert hat. Gleichzeitig hat es natürlich auch mit der Gründung der Grünen und nach einem späteren Wechsel in die SPD auch eine Möglichkeit gegeben, dass er das hat machen konnte. Trotz dieser sicherlich unschönen Erfahrungen hat man stark seine Begeisterung für den Anwaltsberuf gespürt. Und zwar darum, weil es ihm die ganze Bandbreite an menschlichen Charakteren offenlegt. Also du musst als Verteidiger, als Strafverteidiger Menschen gern haben und du musst dich vor allem für Menschen interessieren. Und dann ist es eine wunderbare Arbeit. In der Einleitung von Andreas Kellerhals war herauszuspüren, dass er der Meinung ist, dass der Otto Schily politisch nach rechts gerückt ist. Der Otto Schily ist das still übergangen. Ich glaube aber, das verkennt ein bisschen, was du als Rolle als Verteidiger hast und nachher auch als Bundesinnenminister. Also das muss nicht per se ein Widerspruch sein, sondern es zeugt einfach auch von einer unglaublichen Professionalität, dass du losgelöst von einer Ideologie bestmöglichst versuchst auszuführen. Kurz und gut, schaut unbedingt kurz in das Video rein, macht euren eigenen Eindruck von Otto Schily und hoffen wir, dass wir mit 92 auch so super fit sind. Dann noch kurz eine Überleitung. Der Otto Schily ist ja dann nach dem RAF-Prozess selber hat sich selber auf der Anklagebank wiedergefunden, hat sich dort dann zweitinstanzlich vom Rechtsanwalt Heinrich Hannover vertreten lassen. Der Heinrich Hannover ist ebenfalls eine Riesenfigur. Wenn man sich mit ihm möchte beschäftigen, findet man eine Vielzahl von Fällen, wo er als Verteidiger tätig war. Was man beim Heinrich Hannover sicher findet, ist eine gründliche Aktenkenntnis. Der Wladimir Rosenbaum sagt ja auch auf die Frage, wie er seine Fälle gewonnen hat, sagt er mit dem Hosenboden. Also mit sehr viel Sitzfleisch, sehr viel Akribie, halt die Akten nochmal und nochmal anschauen, bis ins letzte Detail zum Schwachstellen und Widersprüche zu finden. Und das sehen wir jetzt auch bei einem Otto Schily, der eben bis ins höhere Alter sich eine unglaubliche Neugier bewahrt hat. Für das musst du dich für Menschen interessieren. Und dann, jetzt in unserem Fall, interessiert sich natürlich ein Otto Schily insbesondere fürs Hirn, weil er möchte verstehen, wie der Mensch funktioniert. Dann kann man vom Heinrich Hannover auch Plädoyers lesen. Eine unglaubliche Stärke von ihm ist, dass er komplexe juristische Sachverhalte klar und überzeugend können darlegen. Dann auch die Fähigkeit, Beweismittel in Frage zu stellen. Ich meine, man muss Fragen sehen als Verteidiger. Das ist auch ganz eine wesentliche Stärke, die man hat oder nicht hat. Das kann man, glaube ich, fast nicht lernen. Was wir beim Hannover haben, ist, dass er oftmals sehr eine aggressive Verteidigungsstrategie gewählt hat. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass er viele politische Prozesse Verteidigung geführt hat. Und natürlich ist starkes Engagement in politischen Fällen und vor allem auch auf der Seite der Schwachen und entsprechend mit einer sehr kritischen Haltung dem Staat gegenüber, ist er zwangsläufig auch eine polarisierende Figur gewesen. Das bringt einem, milde gesagt, natürlich nicht nur Sympathie entgegen. Letztlich hat er dann auch gekämpft mit der Justiz, die ihm entgegengetreten ist, auch mit einer vorgefertigten Meinung. Vielleicht als Folge davon wirkt er teilweise emotional sehr involviert. Das hat natürlich unglaubliche Vorteile, gibt einen unglaublichen Drive. Man muss einfach auch immer aufpassen, dass man die objektive Beurteilung von der Sachlage und die strategische Ausrichtung vom Fall, dass die dadurch nicht beeinträchtigt wird. Jetzt gibt es ja durchaus Fälle, wo es eine konfrontative Verteidigung braucht, was zwangsläufig natürlich zu Spannungen mit der Richterschaft und der Staatsanwaltschaft führt. Das ist ja per se gar nicht schlecht. Wichtig ist einfach, dass man als Verteidiger nicht nur eine Klaviatur spielen kann, sondern durchaus falladäquat die Strategie kann ausrichten. Jetzt tue ich das natürlich einem Heinrich Hannover ganz und gar nicht unterstellen, dass das bei ihm so gewesen sei. Aber in dem Moment, wo man natürlich ein öffentliches Bild oder wo die Justiz ein Bild von ihm hat, kann das natürlich zum Teil, weil man mit dieser vorgefertigten Meinung ihm begegnet, ihn zwangsläufig in seiner Arbeit einschränken oder in der Wirkung von seiner Arbeit ihn einschränken. Als Ausgleich hat Heinrich Hannover jeweils nach Arbeitsschluss am Abend Kinderbücher geschrieben. Und wenn man heute nach Heinrich Hannover sucht, dann findet man zuerst seine Kinderbücher und nicht seine juristischen Bücher. Wenn man seine juristischen Texte und seine Plädoyers heute liest, dann wird klar, sie sind nur verständlich im gesellschaftlichen und auch politischen Kontext. Es ist sehr viel an Zeitgeist gebunden. Und auch wenn Bücher oder Texte veraltet, bedeutet das ja gar nicht, dass die Arbeit nicht immens wichtig ist. Man gestaltet eine Rechtspraxis mit. Es braucht Leute, die aufstehen und es braucht Leute, die dann auch stehen bleiben. Und wir verdanken diesen Rechtsgiganten unendlich viel. Und es ist darum wichtig, dass wir uns mit dem Erbe auseinandersetzen, versuchen, die Sachen zu verstehen und für Recht einstehen. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.